mich wieder eingeladen habt und dass ich zweimal hintereinander hier sein darf, das ist für mich besonders schön. Das Beste für mich heute Morgen war, dass ich nicht bei den Gästen begrüßt worden bin. Der Marco hat sich nämlich dafür entschuldigt, dass er mich nicht bei den Gästen begrüßt hat, aber ich fand das genau richtig und richtig gut. Ich fühle mich hier schon richtig zu Hause und nicht so wirklich als Gast, sondern freue mich echt hier zu sein. Ich habe auch Grüße mitgebracht, und zwar von der Steffi. Genau, Steffi Herhaus, mit der waren wir gestern und vorgestern zusammen. Wir hatten unsere Jahresversammlung von der AGB, beziehungsweise jetzt heißen wir tatsächlich offiziell Christusforum Deutschland. Und das ist beschlossen worden. Steffi war da und sie hat gesagt, sie fände das gut, dass ich heute hier wäre. Jedenfalls eine findet das gut, von daher finde ich das, ist doch schon mal ganz schön zuversichtlich. Wenn jemand sich damit beschäftigen will, was uns gerade bewegt in der AGB, ich habe draußen ein Impulsheft hingelegt, wo gerade auch das, was uns in diesem Jahr thematisch bewegt, Beziehungen, Beziehungsunfähigkeit, was unsere Gesellschaft prägt, der kann das gerne mitnehmen und darin ein bisschen lesen. Oder auch unseren Prospekt, den wir herausgebracht haben. Der Prospekt ist in diesem Jahr ein Kalender, und so, dass man ihn aufhängen kann und dass man dann eben den entsprechenden Monat raussucht. Das wäre jetzt für den März, für den April, genau, und wo jeweils ein schöner Vers zum Thema Beziehungen mit drauf ist, wo es heißt, streitet nicht miteinander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat euch vergeben. Das Wichtigste ist die Liebe, wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Kolosser 3, Vers 13 und 14, auch im Anklang an das, was wir in der ersten Stunde schon überlegt haben, wegen der Liebe. Und dann ist unten ganz viel Platz, da sind dann Termine und Aktionen, die gerade von Christusforum Deutschland geplant sind, klein geschrieben, bewusst klein, dass ihr eure Termine groß da reinschreiben könnt, dass man eben diesen Kalender auch ganz persönlich, individuell nutzen kann. Und das geht auch noch ab April, nicht erst ab Januar. Von daher nehmt den gerne mit. Ein kleines Problem habe ich dabei bei dem Kalender. Wenn ihr den nämlich an die Wand hängt, dann sind die ganzen Mitarbeiter, ne, die in der AGB mitarbeiten, falsch rum mit dem Rücken zur Wand. Genau. Aber wenn ihr wissen wollt, wer dazugehört, wer in der überörtlichen Arbeit mit tätig ist als Mitarbeiter, kann man die dabei kennenlernen. Vielleicht seht ihr, dass ihr den einen oder anderen auch schon längst kennt, was ich vermuten würde. Genau. Wir machen heute Fortsetzung bei dem Thema, was wir letztes Mal angefangen haben. Und mein Problem ist, dass ich jetzt nicht genau weiß, ob alle letztes Mal dabei waren. Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja auch Gäste begrüßt heute Morgen. Von daher sage ich nochmal ganz kurz, um was es ging. Wir haben anhand von diesem Schaubild letztes Mal angefangen, uns ein paar Gedanken zu machen über den Prozess der Evangelisation, über den Weg, wie wir einen Menschen begleiten können, zu Jesus zu finden, zum Glauben zu kommen. Und haben dafür so ein Stufenmodell uns angeguckt, wie das gehen kann, welche Schritte man im Einzelnen dafür gehen kann und vor allen Dingen, dass es bei dem Anliegen anfängt, bei dem Anliegen, das wir im Herzen haben, ich möchte gerne dazu beitragen, dass Menschen Jesus kennenlernen und wir hatten das hier auf den Satz gebracht, ich will dich im Himmel wiedersehen, dass wir so Menschen gegenüber sind mit der Einstellung, mit dem Wunsch, ich will dich im Himmel wiedersehen und dann eben fängt es bei der Haltung den anderen Menschen gegenüber an. Die Annahme, die Liebe einer Menschen gegenüber, dass wir überhaupt ins Gespräch kommen, dass wir über alltägliche Dinge zunächst reden und vielleicht, dass wir dann sehen, es geht weiter, dass wir über Fragen des Glaubens reden können, wie das auch natürlich gehen kann, Austausch, was glaube ich, was glaubst du und dass man dann möglichst persönlich den Menschen sagen kann, warum man an Jesus glaubt und wie man dazu gekommen ist. Und ich hatte letztes Mal gesagt, es wäre schön, wenn man sich das mal aufschreibt, wenn man mal sich Zeit nimmt, eine halbe Stunde und einfach aufschreibt, dass man das in knapper Weise auch erzählen kann, warum ich an Jesus glaube und wie ich zum Glauben gekommen bin. Und habe dann angedroht, letztes Mal, dass ich frage, ob das jemand gemacht hat und ob jemand bereit wäre, einfach mal auch so sein Zeugnis auch so von hier zu sagen, auch in dem Rahmen. Und die Frage wollte ich gerne stellen, ob jemand das machen konnte und ob jemand nach vorne kommen würde und einfach sagen kann, das würde ich erzählen, wenn mich jemand fragt, warum ich glaube und wie ich zum Glauben gekommen bin. Bitte? Nicht allzu leicht. Ja, du hast heute Morgen schon was. Ja, genau. Also jedenfalls, meine Erfahrung ist an der Stelle, wenn man diese Frage stellt, das sind in der Regel die ruhigsten Augenblicke in der Gemeinde. Da drängt sich keiner vor. Aber das ist so gut, das ist so hilfreich, das für sich selber einmal zu durchdenken und sagen, das, so könnte ich es sagen. Reinhard? Komm, nach vorne. Ja.
Geht's jetzt? Okay, als kindgläubiger Eltern wurde ich von Anfang an darauf getrimmt, ein Schäflein Jesu zu werden, Sonntagsschule und was alles so dazu gehört in der alten Versammlung. War nicht alles schlecht, muss man auch sagen. Und der entscheidende, eigentlich habe ich immer daran geglaubt, aber der entscheidende Punkt kam, als einmal eine Kinderevangelisation war in Wiel, in der Versammlung in Dörn, als Markus Opa, der Erich Bondels, Kinderevangelisation machte und hatte so kleine Faltblätter. Da war vorne ein schwarzes Herz und dann kam ein rotes, dann ein weißes Herz und hinten kam eine goldene Krone. Und dann wurde dann erklärt, ja, euer Herz ist schwarz und durch das Blut Jesu wird es weiß und dann bekommt er die Belohnung, so mit ganz kurzen Worten jetzt mal. Das wollte ich natürlich auch haben, ist ja klar. Und dann habe ich mich bekehrt, nochmal bekehrt. So, und dann merkte ich aber im Laufe meines Lebens bis zum Teenager, so, dass das so nicht so ganz einfach ist, dass man doch ständig wieder das Gefühl hast, du musst dich nochmal bekehren. Du bist einfach nicht besser. Und dann habe ich mir eine Phase gehabt, da habe ich mich praktisch jeden Abend bekehrt. Und bis dann irgendwie auch dann im geistlichen Wachstum dann die Erkenntnis kam, du brauchst das nicht, eine Bekehrung reicht für immer. Und ich habe sogar zeitweilig mal gedacht, wenn du tagsüber stirbst, dann kommst du in die Hölle, wenn du nachts stirbst, kommst du in den Himmel, weil du dich ja abends wieder bekehrt hast. Ja, also das sind so Kindergedanken, die ja, ja, und ja, so bin ich eigentlich immer bekehrt gewesen. Es gibt ja die, oder manche Brüder sagten früher, oder manche, gab es ja diese inquisitorischen Hausbesuche, wo dann gefragt wurde, bist du denn auch bekehrt? Also, ja, wann hast du dich denn bekehrt? Ja, dann musst du nochmal genau nachdenken. Wenn du den Zeitpunkt deiner Bekehrung nicht weißt, bist du vielleicht auch nicht so richtig bekehrt. Ist natürlich jetzt nicht so, ist klar. Also, es gibt ja die Paulus-Bekehrungen, die abrupt gehen, und die Timotheus-Bekehrungen, die dann so peu à peu gehen. Da würde ich mich jetzt auch zu zählen. Und aber letztendlich zählt ja doch, dass man wirklich ein Kind Gottes geworden ist.
Danke.
Soweit die Bekehrungsgeschichte, aber das Wichtige, viel Wichtigere, das kommt jetzt eigentlich noch. Im späteren Verlauf des Lebens habe ich erst wenig, bei der Bundeswehr war ich ein großer Feigling, habe ich nicht richtig bekannt oder eigentlich gar nicht, aber auch Unterhaltung mit Gleichaltrigen habe ich mich immer sehr geschämt. Aber dann im Laufe des Lebens wurde eigentlich der Glaube immer stärker und bei der Aufgabe, die Gott mir jetzt gegeben hat, bin ich eigentlich noch am glücklichsten, muss ich ehrlich sagen, mit meinem Glauben.
Schön, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist etwas ganz Wertvolles, wenn man das so persönlich sagen kann. Und gerade das, was man persönlich erlebt hat, das kann einem keiner wegnehmen. Da kann auch keiner widersprechen. Das war das, wie du das erfahren hast. Das finde ich richtig gut. Von daher ist gerade das persönliche Zeugnis so wertvoll. Und was mich jetzt beeindruckt hat, war, es gab jemand in deinem Leben, der dir das Evangelium kindgerecht, anschaulich vermitteln konnte. Mit dem schwarzen Herz, mit dem weißen Herz und der goldenen Krone. Das hat sich eingeprägt, das weißt du jetzt noch nach 50 Jahren oder mehr. Genau, das finde ich richtig gut. Auch das nachzuvollziehen, ja, das, was ich einmal als Kind angenommen habe, das muss ich auch nochmal festmachen. Wenn auch Zweifel kommen oder auch Krisen kommen, dass man das nochmal festmacht, das finde ich total wichtig. Eine Frage hätte ich noch, wo ich nicht ganz sicher bin, ob Menschen, die nicht in der Versammlung aufgewachsen sind, alles so nachvollziehen können und wissen, wovon du jetzt gerade redest. Von daher würde ich dir Mut machen, auch gerade, wenn man das aufschreibt, das im Blick zu haben. Versteht das jemand, der nicht den gleichen Hintergrund hat wie ich? Dass man es auch so sagen kann, dass es Allgemeinverständnis ist. Das wäre schon richtig gut. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne Fortsetzung machen und eine Geschichte mit euch teilen aus Gottes Wort, einen Bibeltext. Und wenn jemand mit aufschlagen will und mit lesen will, der kann das gerne machen. Ich lese in Apostelgeschichte 8 die Verse 26 bis 40. Genau. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Und es handelt sich wieder, wie beim letzten Mal, um eine Person, die zum Glauben an Jesus gekommen ist. Wo die Frage ist, wie war das? Wie kam das zustande, dass eine Person zum Glauben an Jesus gekommen ist? Und was war der Beitrag von jemand anders, der das miterlebt hat, mit begleitet hat, mit gefördert hat, der jemand zum Glauben kommen konnte? Und das finde ich total spannend, das zu beobachten, diesen Prozess, und wie kann man das auch unterstützen, dass jemand zum Glauben kommt. Und was ich dann auch total spannend finde, genau wie letztes Mal, es ging um eine Person. Wir haben letztes Mal über die Frau am Brunnen, Johannes 4, gesprochen, und dass die Samariterin, und dass dann aus der ganzen Stadt Menschen zum Glauben gekommen sind, aus Sychar, dass das Kreise gezogen hat. Und so ähnlich ist es hier auch. Eine Person findet zum Glauben, und das hat Auswirkungen auch darüber hinaus. Das, von dem wir jetzt gleich lesen werden, ist jemand, der aus Äthiopien kam. Und dort in Äthiopien gab es schon ganz früh eine Kirche, die koptische Kirche. Und man vermutet, dass diese Kirche auf diesen einen Mann zurückzuführen ist, dass die Auswirkungen davon, dass eine Person zum Glauben gekommen ist an Jesus, Auswirkungen hatte für viele andere und auch für das ganze Umfeld. Und damit rechne ich. Und deswegen ist es mir so wichtig, den einen zu finden, die eine Person zu finden, der ich helfen kann, einen Schritt zu gehen und Jesus anzunehmen. Und auch zu sehen, es geht um viel mehr. Es geht um die Menschen, die auch im Umfeld von diesen Menschen sind, ob sie nicht auch zum Glauben finden. Und während ich den Bibeltext lese, würde ich euch gerne ermutigen dazu, einfach mal darauf zu achten, kann man hier etwas erkennen von dem Prozess, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, von den Stufen hier, und kann man etwas davon sehen, wie jemand einen guten Beitrag hat, jemand zum Glauben zu führen, wie macht er das, wie gelingt das hier. Ich lese mal einfach. Ein Kämmerer aus Äthiopien ist das bei mir in der Bibel überschrieben. Und dann heißt es, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh gegen Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde, ganz schön öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer oder Finanzminister, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Und Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Astort, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Worum geht es hier? Kann man diesem Text eine Überschrift geben? Oder ein Leitwort, ein Begriff? Ich habe das für mich selber mal getan, und das Leitwort, was ich dafür gefunden habe, heißt Transportprobleme. Hier gab es Transportprobleme. Und es gibt manchmal Transportprobleme. Nicht nur auf der Autobahn, auch beim Evangelium. Und Experten sagen uns, dass das größte Problem, was wir derzeit auf der Welt hätten, Transportprobleme wären. Und belegen das mit einer ganz einfachen Sache. Und sagen uns, es gibt 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt, die hungern. 1,2 Milliarden Menschen auf der Welt, die hungern. Täglich sterben 34.000 Kinder an Unterernährung oder weil sie einfach nicht die allernotwendigsten einfachen Medikamente haben, die ihnen das Überleben sichern könnte. Und das Verrückte daran ist, dass es genug Lebensmittel gäbe auf der Welt, dass alle Menschen satt würden. Es gibt nur ein Problem, dass die Lebensmittel, die auf der einen Seite im Überangebot da sind, wo sogar im Haushalt von der EU und von den Ländern Gelder eingestellt, um Lebensmittel zu vernichten, nicht dahin kommen, wo sie dringend gebraucht werden, wo sie Leben schützen würden und Leben ermöglichen würden. Wie passt das zusammen? Und Experten versuchen uns weiszumachen und sagen, es liegt eigentlich daran, an dem Transportproblem. Hier gibt es Transportprobleme, dass die Sachen, die auf der einen Seite im Überfluss vorhanden sind, nicht dahin kommen, wo sie hinkommen sollen. Mit dem Evangelium ist das ähnlich. Während wir hier sitzen und im Überfluss die geistlichen Segnungen erleben, Gottes Wort lesen, immer wieder neu und uns daran erfreuen, dass es das gibt, gibt es Millionen von Menschen, die sterben, ohne auch nur einmal, ein einziges Mal in ihrem Leben, die Botschaft von Jesus gehört zu haben und geschweige denn verstanden zu haben. Dabei wäre das so einfach, das Evangelium zu verstehen. Und da steht im Römerbrief Kapitel 10, Vers 13, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. So einfach. Wer Jesus anruft, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Aber dann heißt es weiter, und ich glaube, diesen Satz in der Bibel, den sollte man eigentlich lesen, bis es einem wehtut. Wo es dann weiter heißt, aber wie sollen sie denn den anrufen, an den sie nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie aber hören, ohne dass jemand es ihnen sagt? Ohne Verkündigung des Evangeliums. Und auch hier gibt es ein Transportproblem, dass die herrliche und lebensrettende Botschaft nicht bei den Menschen ankommt, die sie dringend brauchen. Und was ich schlimm finde, dass es hier gar nicht nur um Menschen irgendwo weit weg in anderen Teilen der Welt geht, sondern dass das auch der Fall ist bei Menschen, die unmittelbar in unserer Umgebung leben. Kann das sein, dass wir das Evangelium so luftdicht abgeschlossen haben und bei uns behalten, dass selbst unser Nachbar das Evangelium nicht hört, geschweige denn versteht? Ich will die Probleme nicht gegeneinander ausspielen. Das mit dem Hunger in der Welt ist ein riesengroßes Thema, ein Riesenproblem. Aber ich glaube, was noch schlimmer ist als das Hungerproblem, ist, dass Menschen für ewig verloren gehen, weil sie das Evangelium von Jesus nicht verstanden haben. In unserem Bibeltext geht es auch um Transportprobleme. Wer hatte denn hier das Transportproblem? Ich glaube, der Äthiopier hatte ein kleines Transportproblem. Der hat wirklich eine weite Strecke zurückgelegt. Von Nordafrika nach Jerusalem gereist, tausende von Kilometern, einige tausend Kilometer, um dort auf der Suche nach dem lebendigen Gott, dem Gott Abrahams und Isaaks. Offensichtlich war er ein suchender Mensch und hat sich auf den Weg gemacht, um diesen Gott kennenzulernen. Und das war kein einfacher Weg, das war kein einfacher Prozess. Der konnte nicht einfach in Flugzeug einsteigen und schön in einer Stunde dort von Kairo nach Jerusalem fliegen oder Tel Aviv. Der konnte sich auch nicht in einen klimatisierten Mercedes setzen und dort auf asphaltierten Straßen vierspurig ausgebaut dahin fahren, sondern der hat einen richtig mühsamen Weg auf sich nehmen müssen, mit einem Pferdegespann, dass er da mit einer Kutsche unterwegs war und mehrere tausend Kilometer zurückgelegt hat, um sein Bedürfnis nach Glauben, nach Gott zu stillen. Und dann ist er in Jerusalem angekommen und hat wahrscheinlich keinen richtigen Zugang gekriegt. Als Ausländer durfte er nicht ohne weiteres in den Tempel hinein. Alles, was er machen konnte, war, dass er sich ein Bibelteil kaufen konnte und hat sich damit wieder auf den Rückweg gemacht. Der hatte ein Transportproblem. Aber es gab noch jemand, der ein Transportproblem hatte an dieser Stelle. Und ich glaube, dass wer hier eigentlich das Transportproblem hatte, war Gott. Ist uns aufgefallen beim Lesen von dem Text, was Gott alles unternimmt, um mir einen Menschen in Bewegung zu bringen, in Bewegung zu setzen? Das fängt schon im ersten Satz an. Ich glaube, den haben wir einfach so gelesen und auch vielleicht einfach überlesen. Da heißt es, ein Engel des Herrn, hey, ganz normal, ne? Dass so Engel gegenwärtig sind, dass so Engel auch Menschen ansprechen. Ein Engel des Herrn redete zu Philippus und spricht zu ihm, steh auf, geh nach Süden, auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Eine gewaltige Sache, das, was Gott investiert, um einen Menschen auf den Weg zu bringen, einfach weil er weiß, das ist jetzt wichtig, dass jemand hingeht, dass jemand diesem Menschen begegnet und diesem Menschen das Evangelium erklärt. Und dann geht das ja hinterher noch weiter. Als der Philippus sich tatsächlich aufmacht, dann lesen wir, dass der Heilige Geist zu ihm redet. Jo, auch ganz normal, ne? Dass man so akustisch fast hörbar dass, eine Stimme vom Heiligen Geist erfährt, der sagt, halte dich an diesen Wagen, geh da näher hin, sprich mit dem Mann. Dass der Heilige Geist richtig übernatürlich auch diesem Mann auch Weisung gibt. Und bis zum Schluss, da wird es ja dann total spannend, zum Schluss dann wird der Philippus weggebeamt. Kennt ihr noch den Film, die bezaubernde Genie? Genau, mit dem Beamen. Und offensichtlich war das sowas Ähnliches, dass Gott den Philippus wieder entrückt hat. Dass er auf einmal nicht mehr da war und man hat ihn dann in Ost-Astort wiedergefunden, wo er dann weiter das Evangelium gesagt hat. Meine Güte, was setzt Gott alles ein, um einen Menschen an die Stelle zu bringen, um mit jemand anders über den Glauben zu reden. Das finde ich total spannend. Kann das sein, dass Gott bei uns auch schon manches eingesetzt hat? Dass er uns auf den Weg bringen will und sagen, rede mit den Leuten. Sprich mit ihnen über das Evangelium. Sie sterben sonst darüber. Und uns persönlich ist das auch so gegangen, meiner Frau und mir. Wir wohnen da in der Nachbarschaft. Ich habe das letzte Mal erzählt von unserer Nachbarin, die Frau Hesse. Und mir war es ein wahnsinniges Anliegen, der Frau Hesse, zu der wir dann schließlich Annelies sagen konnten, weil sie uns das Du angeboten hat, das Evangelium zu sagen. Auch deswegen, weil wir auf den Impuls, den Gott uns gegeben hat, bei einer anderen Nachbarin nicht reagiert haben. Wir haben mitgekriegt, dass eine Nachbarin krank geworden ist. Sie ist ins Krankenhaus gekommen und wir hatten keine Zeit, sie zu besuchen. Und dann ist sie wieder nach Hause gekommen, wir waren froh und dachten, ist ja alles gut. Und meine Frau hat richtig so im Traum eine Aufforderung, so als Reden Gottes verstanden, geh hin zu der Nachbarin und rede mit ihr über das Evangelium. Und ich auch, ich hatte auch den Impuls, du solltest dieser Nachbarin, noch bevor sie in die Ewigkeit geht, das Evangelium sagen. Und wir haben es beide nicht getan. Und sie ist dann kurze Zeit später, kam das Klinomobil und sie wurde abgeholt und ist nicht mehr nach Hause gekommen. Und für uns war das echt schlimm. Es hat uns leid getan. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass bei der anderen Nachbarin, wo wir gesehen haben, dass sie dann krank wird, das nicht wieder passiert. Sondern ob es möglich ist, dass ich der Annelies das Evangelium sagen kann. Und ich bin echt dankbar, dass das möglich war und dass wir miteinander beten konnten und dass sie Jesus annehmen konnte, bevor sie in die Ewigkeit geht. Warum macht Gott das? Dass er uns Menschen so auffordert, das zu tun. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass Gott weiß, dass Menschen andere brauchen, die ihnen jetzt den Weg zum ewigen Leben aufzeigen. Es gibt auch andere Mittel und Wege. Gott hat andere Mittel und Wege, andere Menschen zu erreichen. Und das sieht man auch hier. Als Philippus sich dann aufmacht, dann stellt er fest, dass er bereits Bibel liest, dass Gott schon viel getan hat an ihm, dass er sich eine Bibel gekauft hat. Aber trotzdem, obwohl er die Bibel hat, wird deutlich, er hat es nicht verstanden. Es braucht Menschen, die anderen das Evangelium sagen. Und deswegen ist das ein so wichtiges Anliegen und ein wichtiger Auftrag, den Gott uns gibt. Jedenfalls, ich bin echt froh, dass es dann so weitergeht hier in dem Text, wie es in Vers 27 heißt. Und dann heißt es dann, und er stand auf und ging hin. Der hat das dann echt gemacht, der ist aufgestanden und ging hin. Er gehorchte sofort, steht in einer anderen Übersetzung, ohne Einwände. Der hätte schon Einwände bringen können. Vielleicht die gleichen, die wir haben. Ich kann das nicht. Ich bin zu schüchtern. Was soll ich schon sagen? Und oftmals sagen wir nichts, weil wir nicht wissen, was wir sagen sollen. Oder ich bin so beschäftigt, das hätte der Philippus aussagen können. Der war gerade da in einer Erweckungssituation. Da haben sich Menschen bekehrt in Samaria, wo er dienen musste. Und außerdem die Armen versorgen als einer der Diakone. Der hätte schon Ausreden gehabt. Aber als ihn Gott aufgefordert hat, dorthin zu gehen, ist er gegangen. Er hat auch nicht gesagt, willst du mich in die Wüste schicken? Was soll ich denn da auf der öden Straße, warum soll ich denn dann in die Wüste gehen? Und als er es dann tatsächlich gemacht hat, sich den Wagen angeschlossen hat, den Wagen gesehen hat, dann hat er dort festgestellt, dass dort der Mann in dem Wagen sitzt und laut Bibel liest. Das war damals üblich in der Zeit, dass man laut liest. Wenn jemand lesen konnte, hat er in der Regel laut gelesen. Auch gerade bei den Juden war das üblich, dass man laut gelesen hat. Und deswegen gibt es ja bis heute dann auch noch so ein Sprichwort, dass man manchmal sagt, wenn es so turbulent zugeht, hier geht es ja zu wie in einer Judenschule. Weil wenn die gelesen haben, haben sie alle laut gelesen. Jedenfalls sieht er den auf seinem Wagen sitzen und liest laut aus der Bibel Jesaja 53. Und er hört, wie er liest, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren werden soll, hat er alles erduldet. Nicht mal ein gerechtes Urteil war er ihm wert. Und da hakt der Philippus ein, als er das mitkriegt, dass sich jemand mit dem Wort Gottes beschäftigt. In die Situation, er erfasst die Situation und bringt es auf den Punkt und hakt ein und sagt, verstehst du eigentlich, was du liest? Und dann platzt das richtig aus dem raus, aus dem, bei dem Äthiopier und sagte, wie könnte ich denn, wenn es mir niemand erklärt? Was für eine Beschwerde. Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das Evangelium verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und dann bittet er den Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen und stellt Fragen und fragt, von wem redet der Prophet? Sagt der Prophet das von sich selbst oder von einem anderen? Und dann steht hier ein Satz in der Bibel, der hat mich geflasht. Und den finde ich stark. Das steht dann in Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und verkündigte oder erklärte ihm das Evangelium von Jesus. Punkt. Dann wissen wir nicht, wie es weitergeht. Schade, hätte ich mir gewünscht, dass das Gespräch aufgeschrieben wird. Wie hat er denn das Evangelium von Jesus erklärt? Wir lesen dann nur, wie es weitergeht, als sie dann an dem Wasser vorbeikommen, dass der Kämmerer sagt, hier ist Wasser. Was hindert mich eigentlich daran, getauft zu werden? Und wo der Philippus ihm sagt, wenn du glaubst, wenn du von Herzen an Jesus glaubst, dass Jesus dann für dich gestorben ist, dass er der Herr ist, warum nicht? Und er tauft ihn dort und dann auf einmal war Philippus weg. Und das Letzte, was man davon liest, ist, dass der Kämmerer seinen Weg zog mit Freuden. Er ist mit Freuden weitergegangen. Meine Frage ist heute, wäret ihr in der Lage gewesen, das so ähnlich zu machen wie der Philippus? Hättet ihr dort spontan Platz nehmen können auf dem Wagen und sagen, okay, ich erkläre dir jetzt das Evangelium. Und das finde ich total wichtig, dass wir vorbereitet sind, Menschen das Evangelium zu erklären, auch in einer Situation, wo wir einfach so reingeschmissen werden, ohne dass man sich jetzt groß darauf einstellen kann. Dass man keine Predigt vorbereiten kann, sondern auf einmal, wenn man mit Menschen zusammenkommt, das Evangelium erklären kann. Wisst ihr, was ihr sagen sollt? Ich würde euch gerne eine kleine Hilfe geben und schreibt deswegen hier oben, da fehlen ja jetzt noch was. Ne? Den unteren Teil haben wir gemacht und hier oben fehlen jetzt, und ich schreibe mal einfach ein paar Begriffe rein, über die man mit reden sollte. Der erste Begriff heißt Gnade. Der zweite Begriff heißt Sünde. Der dritte Begriff heißt Gott. Genau. Und der vierte Begriff, ganz groß, Jesus. Ist das alles? Wenn der Menschen mit Jesus erklärt hat? Einer fehlt noch. Und der oberste, der heißt Glaube. Kann sein, dass jemand schon weiß, worum es jetzt geht. Und gerade die, die mal EE gemacht haben oder einen Glaubens-, also einen Kurs für persönliche Evangelisation, die wissen das vielleicht. Andere vielleicht nicht. Deswegen erkläre ich es für alle nochmal und habe es auch diesmal wieder so gemacht, dass man auch das an der Stelle mitschreiben kann. Und wenn jemand will, kann man einfach auch die Sachen kurz mitnotieren. Hier vorne in dem Heft ist ein Zettel drin, das Konzept ein bisschen drin ist. Und wenn jemand will, hier gibt es auch Stifte, dass man auch Verstifte durch die reingeben will, dass man einfach weiter. Gibst du mal weiter die anderen Hefte? Ja. Das wäre super. Genau. Also, ihr könnt gerne mitschreiben, das wäre klasse, wenn das bei euch möglich ist, wenn ich versuche, in kurzen Worten zu erklären, wie man anderen Menschen das Evangelium sagen kann. Wenn jemand es schon weiß, weil das ja auch jetzt keine Geheimsache ist und viele haben sich damit beschäftigt, wie kann ich anderen das Evangelium erklären, schreibt es rein, bevor ich sage. Genau, vielleicht die das mal im Kurs gemacht haben, Checkt mal, wie viel ihr davon noch wisst, was ihr dazu sagen könnt. Und wenn jemand keine Lust hat zu schreiben und es trotzdem irgendwie mitnehmen will, ich verrate euch jetzt nicht, dass auf der Rückseite schon alles beschrieben ist, genau, das, was man vorne eintragen kann. Also man kann hinterher oder man kann auch, wenn man will, das auf der Rückseite einfach verfolgen, um was es geht, wie man das Evangelium erklären kann, genau. Erzähl euch mal einfach, wie das war bei unserer Nachbarin. Ich habe euch letztes Mal erzählt, dass wir mit unserer Nachbarin, der Annelies, ins Gespräch gekommen sind. Ich habe gerade erzählt, dass es mir ein Wahnsinnsanliegen war, auch der Frau das Evangelium nochmal zu sagen, bevor sie in die Ewigkeit geht. Und hab sie dann besucht und habe ihr das Evangelium erklären können. Ich sage euch einfach, was ich dieser Frau erzählt habe. Genau. Situation war die, sie wurde immer kränker und wir haben das mitbekommen und wir wussten, sie hat nicht mehr viel Zeit. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen, hier nach Lindlar, und mir war es ein Anliegen, sie dort im Krankenhaus nochmal zu besuchen, weil wir wussten, dass sie auch in die Ewigkeit gehen wird. Und dann habe ich sie besucht und wir haben freundlich miteinander geredet, da ist auch eine gute Beziehung entstanden. Und dann habe ich einfühlsam wie möglich, nicht überrumpelnd, sondern ganz einfühlsam, sie auf das Thema angesprochen, ob sie denn weiß, wie sie in die Ewigkeit gehen wird. Und habe ihr an dieser Stelle zwei Fragen gestellt. Und das sind die sogenannten zwei diagnostischen Fragen, deswegen sind hier die beiden Fragezeichen drin. Und habe sie dann gefragt, Annelies, bist du sicher, dass du ewiges Leben hast und einmal bei Gott sein wirst? Damit konnte sie was anfangen, weil sie wusste, dass sie nicht mehr lange Zeit hat. Und dann hat sie geantwortet und gesagt, da kann man nicht sicher sein. Ich wusste, dass die Antwort kommt, weil ich sie kennengelernt habe als eine katholische Frau, wo es nicht leicht ist, diese Frage zu beantworten. Und deswegen habe ich dann ganz bewusst die zweite Frage gestellt. Und die zweite Frage, auch in diesem Konzept, heißt dann, angenommen, du würdest vor Gott stehen. Irgendwann wird das sein. Irgendwann ist unser Leben zu Ende. Und wir werden vor Gott stehen. Und Gott wird dich fragen, warum soll ich dich zu mir in den Himmel lassen? Was würdest du ihm sagen? Und da hat der Anneliese auch erst überlegt und dann kam es ziemlich klar bei ihr raus, ich habe versucht, alles richtig zu machen. Ich habe allen Menschen geholfen. Ja, stimmt auch, die war eine ganz hilfsbereite Frau. Die konnte gut nähen und schneidern und hat allen kostenlos die Sachen repariert. Sogar dem reichsten Menschen aus dem Ort bei uns, der schwamm im Geld, aber sie hat ihm trotzdem umsonst seine Klamotten geschneidert. Und dann habe ich gefragt, bist du sicher, dass das reicht, dass das ist, was Gott hören will, dass du dich bemüht hast, so lobenswert das ist. Und dann habe ich einfach gefragt, darf ich dir erklären, wie man sicher sein kann, dass man ewiges Leben hat und einmal bei Gott sein wird. Und habe dann gesagt, ich würde dir das gerne ganz einfach, so einfach wie möglich erklären, mit den fünf Fingern von meiner Hand. Und dann habe ich ihr mit den fünf Fingern von meiner Hand etwas gesagt zu diesen fünf Begriffen, die jetzt hier vorne drin stehen. Einmal zum Thema Gnade, zum Thema Sünde, zum Thema Gott, Jesus und Glaube. Und das erste war dann so. Jeder Finger hat ja eine Bedeutung. Und was ist das für eine Bedeutung, wenn ich zu jemandem so mache? Super, genau. Und das habe ich dann auch so gemacht. Annelies, es gibt eine ganz tolle Botschaft. Und diese tolle Botschaft ist, dass Gott uns das ewige Leben schenken will. Du musst dir das gar nicht verdienen oder erarbeiten. Gott möchte uns das ewige Leben schenken. Und das ist das, was in der Bibel steht über Gnade. Woher ich das weiß, das kann man nachlesen in Gottes Wort. Und zwar in Römer 3, Vers 23, wo es heißt, Die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Aber Gott schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben. Auch wenn uns das schwerfällt. Weil normalerweise ist das so, dass man immer erst guckt, was kostet das. Es fällt uns schwer, uns etwas schenken zu lassen. Aber die wichtigsten Sachen im Leben, die kann man sich nur schenken lassen. Und dann kann man ein paar Beispiele, habe ich dir an dieses paar Beispiele gegeben. Was hast du eigentlich dafür bezahlt, dass du überhaupt geboren worden bist? Dass du 89 Jahre alt geworden bist. Was hast du dafür bezahlt? Sagt sie nichts. Was hast du eigentlich dafür bezahlt, dass du so lange gesund warst? Und so rüstig, bis vor kurzem. Nichts. Und dann sage ich, man kann sich zwar Medikamente kaufen, aber keine Gesundheit. Oder was hast du eigentlich bezahlt dafür, dass du so hübsch bist? Ausgesprochen hübsche Frau, Italienerin. Ja? Was hast du dafür bezahlt? Nichts. Die wichtigsten Sachen im Leben, die kann man sich nicht kaufen. Die kann man sich nur schenken lassen. Du kannst dir zwar Kosmetik kaufen, aber keine Schönheit. Du kannst dir zwar Bücher kaufen, aber keine Intelligenz. Die wichtigsten Sachen im Leben, die kann man sich nur schenken lassen. Und das ist das, was Gott uns sagt in seinem Wort, dass er uns das ewige Leben schenken will. Das ist sein Angebot. Und das finde ich total stark. Spannend wird es, wenn wir sehen, wem Gott dieses Geschenk machen will. Und da kommt dies jetzt zum zweiten Finger oder zum zweiten Begriff. Und auch dieser Finger hat ja wieder eine Bedeutung. Wenn ich so zu dir mache, ist das für dich angenehm? Wahrscheinlich nicht. Weil meistens heißt das, du bist schuld. Du warst es. Genau. Und genau darüber müssen wir auch sprechen mit Menschen, dass wir eben nicht so sind, wie wir vor Gott sein sollten. Dass wir Schuld in unserem Leben haben. Und dass das eine Sache ist, die Sache ist, die uns von Gott trennt. Aber das gilt nicht nur für dich, Annelies, sondern das gilt für jeden Menschen auf dieser Welt. Und auch für mich. Weil es ist ja auch so, ne, dass wenn man mit einem Finger auf jemand anders zeigt, dass drei Finger auf einen zurückzeigen. Das ist unser gemeinsames Problem. Und trotzdem, obwohl wir so sind, möchte Gott uns bei sich haben. Er will uns das ewige Leben schenken. Aber das ist die Behauptung, dass der Mensch schuldig ist. Und das ist eine Sache, die in der Bibel auch sehr deutlich steht, in Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und dann das Kuriose, wo es dann heißt, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Man könnte das mit einem Beispiel noch deutlich machen. Steht ja auf dem Blatt drauf, bei der Annelies habe ich es nicht gemacht, weil ich wusste, dass sie das versteht, wovon ich rede. Dass man eben auch sagen kann, das ist so, dass wir alle jeden Tag schuldig werden. Und wenn man das mal addiert, auch die Sachen, die in unserem Leben zusammenkommen, dann kommt man auf eine Menge Sachen. Und dann steht jemand vor der Ewigkeit mit 70.000 Dingen, die nicht in Ordnung waren oder sowas. Und kein gerechter Richter kann sagen, kein Problem, einmal ist kein Mal. Da kann man ja mal ein Auge zudrücken, sondern das ist ein Problem. Genau. Aber trotzdem, obwohl das so ist, dass wir Menschen schuldig werden, will Gott uns bei sich haben. Er will uns das ewige Leben schenken. Er hat uns noch nicht aufgegeben. Und das hat mit dem dritten Begriff zu tun. Worum geht es hier beim dritten Begriff? Beim dritten Finger. Es geht um Gott. Und das ist auch leicht nachvollziehbar. Ne? Die Dreieinigkeit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das spricht ja schon dafür, dass es um Gott geht. Oder man kann es noch anders machen. Ich mache es dann meistens so, wenn ich das jemandem erkläre, dann sage ich, guck mal, das ist so. Wenn du denkst, du wärst der Größte auf der ganzen Welt, dann musst du wissen, du hast immer noch einen über dir, der ist noch größer. Und wir haben es immer mit Gott zu tun, der über uns steht. Und dieser Gott, den uns die Bibel vorstellt, der wird uns in der Bibel vorgestellt mit zwei Eigenschaften. Und die eine Eigenschaft ist Liebe. Sehr deutlich. 1. Johannes 4, Vers 7, Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Aber auf der anderen Seite wird Gott uns vorgestellt in der Bibel als heilig und gerecht und dass Sünde nicht zu ihm passt. Und deswegen hat jetzt Gott echt ein Problem. In seiner Liebe will er dich annehmen, aber auf der anderen Seite, weil Dinge in deinem Leben sind, die nicht in Ordnung sind, kann er dich nicht annehmen. Das habe ich dann wieder mit einem Beispiel erklärt. Weil ich wusste, dass die Annelies immer gerne gesungen hat und im Kirchenchor mitgesungen hat. Und habe ihr dann gesagt, Annelies, stell dir vor, ihr wollt, bereitet euch auf ein Konzert vor mit eurem Chor und da ist jemand drin im Chor, der singt ständig schief. Und das ist ausgerechnet ein ausgesprochener Freund vom Dirigenten. Was wird der Dirigent machen? Und sagt, okay, ich habe dich so lieb, kein Problem, du kannst ohne weiteres hier mitsingen. Ich werde dich nicht ausschließen. Aber wenn er das tut, dann kann er von vornherein wissen, dann ist die Harmonie in dem Konzert gestört, das wird nicht gut. Und deswegen wird er, obwohl er ihn lieb hat, obwohl er seinen Freund ihm sagen kann, du kannst hier nicht mitsingen, du kannst hier nicht dabei sein. Und so ähnlich wird das sein auch mit der Ewigkeit. Ich möchte dich gerne bei mir haben, aber das passt nicht. Dein sündiges Wesen passt nicht zu mir. Und Gott hat ein echtes Problem, er hat eine echte Spannung. Und die Frage ist, wie wird er dieses Problem lösen? Wie kann Gott dieses Problem lösen? Jetzt sind wir beim vierten Finger. Boah, wir kommen ganz schön zügig durch. Ne? Der vierte Finger ist der Ringfinger. Und der Ringfinger, das passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Weil der Ring einfach für Liebe steht. Und ich habe diesen Ring an, weil ich mich vor 40 Jahren in ein Mädchen verliebt habe, die inzwischen meine Frau geworden ist. Die habe ich damals in Siegen kennengelernt und dann bin ich nach Hause gekommen und habe meinen Eltern gesagt, soll ich euch mal das schönste Mädchen von Siegen vorstellen? Genau. Und habe ihnen dann meine jetzige Frau vorgestellt. Wir haben uns verliebt und wir haben uns eine Treue versprochen und wir lieben uns immer noch, das finde ich total schön. Und wenn sich jemand nach 60 Jahren noch so lieben kann, ist das eine ganz, ganz wunderbare Sache. In der Bibel steht einmal, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, sagt Jesus. In Johannes Kapitel 13, Vers 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus getan. Dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dort für unsere Schuld eingetreten ist. Dass er sich vor uns gestellt hat. Hier steht ein schönes Beispiel davon, von einer Crew, von einem Leuten, die einen Segelturn gemacht haben und nach Amerika. Sie wollten nach Amerika fahren und hatten genau eingeteilt, wie viel Lebensmittel sie mitnehmen müssen dafür. Und dann gab es eine harte Order und gesagt, niemand darf einfach so an die Lebensmittel gehen. Und dann kam einer von der Mannschaft zu dem Kapitän und hat dann gesagt, jemand hat Lebensmittel geklaut. Und wir wissen auch, wer das ist. Und sagen dem Kapitän, das ist deine Mutter, die auch mit dabei war auf dieser Reise. Und jetzt die Frage, was wird der Kapitän machen? Er hat angedroht, eine Strafe zu verhängen mit 100 Peitschenhieben, dass jemand festgebunden wird an einem Mast und dann geschlagen wird. Und er wusste, meine Mutter wird das nicht überleben. Und dann hat er sich dazu entschieden, den Tag angesetzt, wo die Strafe vollzogen werden soll, und hat seine Mutter an dem Mast festbinden lassen. Und bevor der erste Peitschenhieb die Mutter getroffen hat, hat er sich selbst davor gestellt. Und alle Peitschenhiebe sind auf seinem Rücken niedergegangen. Er hat die Strafe getragen, dass die Mutter verschont bleibt, weil er sie liebt, aus Liebe. Und ich glaube, das ist nur ein schwaches Beispiel für das, was Jesus getan hat, was Gott getan hat, dass er sich vor uns gestellt hat, dass nicht wir die Strafe büßen müssen, abkriegen, sondern dass er das getragen hat für uns. Und dadurch gibt es die Möglichkeit, frei zu werden und wieder zu Gott passen, dass wir in die Ewigkeit passen. Und das habe ich versucht, der Annelies so einfach, so eindrücklich wie möglich zu sagen, anhand von dem kleinen Konzept mit den fünf Fingern. Und dann habe ich gesagt, aber eine Sache fehlt noch. Und das ist der kleine Finger. Wofür steht der kleine Finger? Da gibt es ja auch ein Sprichwort, ne? Wenn man jemand den kleinen Finger reicht, dann will er die ganze Hand, genau. Bei Gott ist das ein bisschen anders. Da könnte man sagen, wenn man Gott den kleinen Finger reicht, dann gibt er dir die Hand. Dann will er nicht die ganze Hand, sondern er gibt dir seine Hand. Er streckt dir seine Hand entgegen. Und die Frage ist, was ist der kleine Finger, den wir Gott reichen können? Was ist die einzige kleine Sache, die wir bringen sollten, dazu beitragen können? Und der Begriff steht schon hier, das ist der Glaube. Und da steht einmal in der Bibel ein Wort, da heißt es, wenn der Glaube so klein ist, wie ein Senfkorn, dann kann man damit Berge versetzen. Genau. Aber darum geht es, dass man das im Glauben annimmt. Die Bedeutung von Glauben ist etwas anders, als wie wir das häufig verstehen, wo wir denken, Glauben ist nichts Wissen. Das muss man halt glauben, weil man es nicht wissen kann, annehmen. Die biblische Bedeutung von Glauben ist etwas persönlich, für sich, im Glauben, im Vertrauen annehmen. Das nehme ich für mich in Anspruch. Und die Frage ist, willst du das annehmen? Willst du das Geschenk des ewigen Lebens annehmen? Das, was Jesus für dich getan hat, willst du es annehmen? Auch das kann man wieder mit einem Beispiel deutlich machen. Habe ich hier nicht gemacht, sondern ich habe die Anneliese dann gefragt, ob das für sie nachvollziehbar ist, ob sie damit was anfangen kann. Und sie hat gesagt, ja, das kann ich gut verstehen. Und das ist mein Anliegen, dass wir das Evangelium jemand so erklären, dass er es nachvollziehen kann, verständlich machen, dass jemand weiß, worum geht es beim Evangelium. Und dann die zweite Frage, möchtest du das Geschenk des ewigen Lebens annehmen? Und dann hat die Anneliese dort in Lindlar im Krankenhaus, im Krankenbett gesagt, ja, ich möchte das. Und ich habe gefragt, ob wir miteinander beten können. Und wir haben miteinander beten können und sie hat das Geschenk angenommen, hat Jesus angenommen, bevor sie in die Ewigkeit geht. Und ich finde das total wichtig. So ähnlich wie, stelle ich mir das vor, wo der Philippus auf dem Wagen sitzt und dem Kämmerer das Evangelium erklärt. Wahrscheinlich hat er andere Beispiele, andere Begriffe dafür gefunden, aber vom Thema her muss es genau darum gegangen sein, dass er davon spricht, dass Gott ein großes Angebot hat für uns. Dass er uns annehmen will, obwohl wir Sünder sind, aber wir müssen auch darüber reden. Und dass Gott sich dafür eingesetzt hat und er ein Problem hat, er will uns bei sich haben. Und er hat das Problem gelöst in Jesus, dass Jesus für uns auf die Welt gekommen ist, für uns gestorben ist, dass wir errettet werden können. Und wir müssen nur noch das annehmen, dass wir das Heil annehmen. Und offensichtlich hat der Gefängniswärter, Finanzminister aus Äthiopien das verstanden und annehmen können und dann gesagt, was hindert mich jetzt eigentlich, mich taufen zu lassen? Und hat damit seine Bekehrung ausgedrückt, dass er sich hat taufen lassen. Und dann finde ich total schön, dass dann als letztes da drin steht, nachdem Philippus nicht mehr da war, und er zog seinen Weg mit Freuden. Und ich habe selten Leute gesehen, die danach unglücklich waren. Sondern das ist eine riesengroße Freude, wenn Menschen das annehmen können. Wenn man merkt, das ist etwas, was Menschen ganz tief bewegt und viel ausmacht bei ihnen, dass sie das annehmen können. Und ich habe viele ganz wertvolle Freunde, die einfach mit denen uns das verbindet, dass wir diese Freude gemeinsam erleben konnten, dass ich auch ihnen helfen konnte, zu Jesus zu finden. Für sie eine Freude, für mich eine wahnsinnig große Freude. Und dann steht, dass Freude ist im Himmel über jeden Einzelnen, der gerettet wird. Und es geht einfach nur um etwas Wertvolles, Schönes, gar nichts Böses, nichts Anstrengendes, sondern es ist einfach eine schöne Sache. Und deswegen möchte ich euch sehr ermutigen, ein kleines Konzept für euch richtig einzuüben, zu lernen. Was kann ich jemand sagen, wenn ich in diese Situation reinkomme, dass ich ihm das Evangelium erkläre? Und deswegen mache ich Mut. Nehmt das mit nach Hause, arbeitet es nochmal durch. Vielleicht macht das mal so, dass ihr es einfach mal versucht, auch anderen zu erklären, die das Evangelium schon kennen, und dann fragt, ist das nachvollziehbar, kann ich das so weitergeben? Und ich wünsche euch, dass es euch für euch ein wertvolles Werkzeug ist, Hilfsmittel ist, um anderen Menschen das Wichtigste weitergeben zu können, dass sie das Evangelium von Jesus annehmen können. Lass uns dafür beten. Wenn jemand betet, das wäre sehr schön.